Zielgerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum 21. Spieltag, unser Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers, sowie einen Ausblick auf das nächste Heimspiel am 23.01. gegen den Hamburger SV. Bei dieser Folge habe ich wieder Unterstützung von Aniko bekommen. Zudem gibt es erneut eine Bewertung von unserer Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com zur Eintracht-DNA. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Würzburg und stelle dann die Aufstellung vor. Aniko berichtet über die wichtigsten Spielereignisse, bevor ich anschließend ein Fazit ziehe und mich an eine Analyse des Spiels mache. Im Anschluss stellt euch Aniko die Bewertung des Spiels aus Sicht der Eintracht-DNA unserer Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com vor. Ich komme anschließend darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Anschließend gibt euch Aniko einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen den HSV, bevor es zum Abschluss ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu gibt. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Würzburg. Würzburg ist mit 8 Punkten Tabellenletzter. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und 3 Niederlagen. Bester Scorer ist David Kopacz mit 2 Toren und 5 Vorlagen, wobei Neuzugang Pieringer aus Freiburg aber in 2 Spielen bereits 3 Tore erzielen konnte. Eintracht ist mit 13 Punkten Tabellen-16. In den letzten 5 Spielen gab es einen Sieg, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Unsere Aufstellung gegen Würzburg. Meier lässt mit einem 3-4-1-2-System beginnen. Für den angeschlagenen Abdullahi rückt Schwenk ins Team, ansonsten ist die Aufstellung identisch mit dem Spiel gegen Düsseldorf. Die sieht wie folgt aus: Yasi im Tor, Behrendt, Widra und Nicolaou in der Dreierkette, davor Kaufmann, Groß, Kammerbauer und Schlüter, davor Kobylanski und in der Spitze Proschwitz und Schwenk.
Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen die Würzburger Kickers. 9. Minute. Widra begeht ein taktisches Foul und wird mit Gelb verwarnt. Dies soll später noch Folgen haben. 12. Minute. Baumann passt flach vors Tor der Eintracht, wo Sontheimer nur knapp verpasst. 24. Minute. Eine erste Torannäherung der Eintracht, aber der Schuss von Kobylanski ist zu schwach und leider auch genau mittig auf den Torhüter Bonnmann. 27. Minute. Pieringer wird in aussichtsreicher Position in Szene gesetzt, aber Widra kann in höchster Not klären. 32. Minute. Pieringer bekommt halb rechts im Strafraum den Ball und zieht diesen gefährlich Richtung langen Pfosten. Kaufmann ist einen Schritt vor Baumann am Ball und kann klären. Mehr passiert nicht, mit dem 0:0 geht es in die Pause. Die zweite Halbzeit. 51. Minute. Der bereits mit Gelb verwarnte Widra grätscht am Mittelkreis von hinten in Sontheimer, der sich vom Eintracht-Tor wegbewegte. Gelb-Rot ist die logische Folge. 54. Minute. Proschwitz wird bedient und zieht aus 13 Metern ab. Abgefälscht landet der Ball im Tor aus. 55. Minute. Ein Freistoß von Groß mündet in einem Konter der Kickers, wo Kopacz gefährlicher Schuss aus 14 Metern halb rechts in Yasi seinen Meister findet. 59. Minute. Ein Schuss von Sontheimer wird abgefälscht und senkt sich gefährlich auf das Tor, aber erneut kann Yasi stark parieren und lenkt den Ball über das Tor. 61. Minute. Schwenk verarbeitet artistisch einen Ball kurz vorm Strafraum und zieht dann ab, aber Bonnmann kann parieren. 62. Minute. Baumann köpft eine Ecke der Kickers aus kurzer Distanz an den Pfosten. 65. Minute. Ein Kopfball von Pieringer wird von Yasi mit dessen nächster Großtat pariert. 66. Minute. Kurz vorm Eintracht-Strafraum springt Schwenk von hinten mit einer Beinschere in Baumann. Keine zwei Meinungen. Glattrot ist die Folge. Eintracht ab jetzt nur noch mit 9 Mann auf dem Feld. 78. Minute. Eine Würzburger Ecke köpft Hansen aus kurzer Distanz am kurzen Pfosten vorbei. 90. Minute. Noch einmal Glück für Eintracht. Ein Schuss von Fälscher vom rechten Strafraumrand landet am linken Pfosten. Ja, sie wäre machtlos gewesen. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht bringt das torlose Unentschieden über die Zeit.
Fazit: Nach einer defensiv zwar konzentrierten, aber nach vorne extrem schwachen Leistung in der ersten Halbzeit, bringt sich Eintracht in der zweiten Hälfte durch nicht nachvollziehbare Aktionen zweier Spieler selbst in Verlegenheit. Der große kämpferische Einsatz des Teams und der damit verbundene Punktgewinn ist aller ihren Wert, aber im Abstiegskampf gegen einen direkten Konkurrenten darf ein Spiel so nicht laufen. Meine Analyse schaut wie folgt aus. In der ersten Halbzeit ein durch Nervosität und Kampf geprägtes Spiel, bei dem Eintracht eigentlich ein Spiegelbild der Leistung gegen Düsseldorf zeigte. Während man in der Defensive konzentriert und engagiert zu Werke ging, gelang in der Offensive so gut wie nichts. Hier wurde erneut zu häufig auf lange Bälle gesetzt, vor allem dann, wenn der Gegner auch nur ein leichtes Pressing aufzog. Und zwar auch dann, wenn Anspielstationen vorhanden waren. So kam es immer wieder zu unnötigen Ballverlusten. Die langen Bälle kamen häufig nicht an, das Mittelfeld rückte nicht nach, alles wie schon gegen Düsseldorf gesehen. Eintracht schien nach der Devise zu spielen, lieber weg mit dem Ball, als bei einem konstruktiven Aufbauspiel einen Fehler zu begehen. Hierdurch brachte man sich aber um die Gelegenheit, selber für Torgefahr zu sorgen. Denn nach dieser und dem vorausgegangenen Spiel gegen Düsseldorf sollte nun auch dem Letzten im Team klar geworden sein, dass sich im Aufbauspiel etwas Grundlegendes ändern muss. Es sollte aus dieser Halbzeit genügend Anschauungsmaterial geben, wo unnötige lange Bälle gespielt wurden. Häufig war außen ein Spieler frei, der einen Pass dann zu einem aus dem Mittelfeld anlaufenden Mitspieler direkt hätte weiterleiten können. Hier durch raumöffnende Laufwege und Tempo im Passspielzug zum Tor zu entwickeln, ist derzeit Eintrachts großes Manko. Und leider tauchten Spieler wie Kobylanski und Kroos, die vom Potenzial her gute vertikale Pässe spielen können, ziemlich ab. Von Kobi war praktisch gar nichts zu sehen. Die einzigen Male, wo Eintracht sich im Zweikampfverhalten nicht konsequent genug zeigte, kam Würzburg zu Chancen. Nimmt man die erste Halbzeit als Grundlage, hat sich Eintrachts Defensive aber stabilisiert und macht dem Gegner ein Durchkommen schwer. Zuletzt war Würzburg offensiv, auch dank Neuzugang Pieringer, gut unterwegs. Aber Eintracht hatte den Gegner soweit gut unter Kontrolle. Zumindest das können wir als positive Bilanz aus dieser Halbzeit mitnehmen. Die Analyse der zweiten Halbzeit ist relativ schnell erzählt. Denn bereits in der 51. Minute konnte Eintracht, sollte sie sich in der Offensive einen neuen Plan vorgenommen haben, diesen getrost in die Tonne treten. Wie ein erfahrener Spieler, wie der gelb vorbelastete Wüdra im Mittelkreis, ein Gegner, bei dessen Rückwärtsbewegung von hinten so reingrätschen kann, ist mir offen gestanden unbegreiflich. Die Chance, an den Ball zu kommen, war hierbei minimal gewesen. Und bei einem Foul ist klar, dass es seine zweite gelbe Karte nach sich ziehen würde. Entweder ein Blackout vom eigentlich umsichtigen Wiedra oder eine übermotivierte Aktion. Durch den Platzverweis musste Meier umbauen und stärkte die Defensive mit Ben Baller. Jeglicher Spielplan wurde dann in der 66. Minute durch Schwenk endgültig zunichte gemacht. Sein Harakiri-Sprung ist für mich noch weniger erklärbar als das Foul von Wiedra. So schwächte sich Eintracht mal wieder selber, diesmal durch überflüssige Platzverweise. Es ist dem Team hoch anzurechnen, dass es durch unbändigen Einsatzwillen und großen Kampf derart dezimiert einen Punkt mit nach Hause nahm. Glück und Yasi waren hierbei weitere ausschlaggebende Faktoren. Neben zwei Pfostentreffern von Würzburg ist Yasi in seiner aktuellen Verfassung ganz einfach ein Glücksfall und hält zum wiederholten Mal Eintracht den Kopf über Wasser.
Die Eintracht-DNA. Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Dieser setzt sich aus 4 Elementen zusammen. Erstens Teamarbeit, wie zum Beispiel gewonnene Defensivduelle. Zweitens der Kampf, zum Beispiel gewonnene Zweikämpfe. Drittens das Raubtier, zum Beispiel Schnelligkeit oder auch Balleroberungen. Viertens ein Schusszauber, intelligente Pässe oder auch erfolgreiche Dribblings sollen uns begeistern. Bei der späteren Auswertung werden diese Kriterien unterschiedlich gewichtet. Teamarbeit und Kampf sind wichtiger als das Raubtier und das Raubtier wiederum wichtiger als der Zauber. Neben dieser Analyse für die Gegengerade erstellt die blau-gelbe Datenwelt eine ausführliche Analyse, bei der sie in einer vergleichbaren Vorgehensweise den Schwerpunkt auf die Elemente legt, die den Fußball unter Trainer Meier ausmachen. Also abweichend von der hier vorgestellten Eintracht-DNA nicht die Erwartungen der Fans in den Vordergrund stellt, sondern den aktuell vom Trainer gewünschten Fußball bewertet. Ein Link zur Webseite findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen Würzburg zum Tragen? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Bei der Teamarbeit erhält das Team die Note 3. Eine ordentliche Laufleistung und eine geordnete Defensive sind auf der Habenseite zu verbuchen. Dagegen stehen eher geringe 53% gewonnene Defensivduelle und viele einfache Ballverluste. Beim Kampf erhält das Team die Note 3. Zwar wurde in doppelter Unterzahl durch großen kämpferischen Einsatz sowie durch eine herausragende Torwartleistung noch ein Punkt geholt, aber viele dumme Fouls, 2 Platzverweise sowie viele verlorene Zweikämpfe trüben die Bilanz. Beim Raubtierverhalten bekommt das Team die Note 6. Es gab kaum Torgefährlichkeit und auch nicht genügend Balleroberungen. Zudem waren die Kickers mit höherem Tempo als unsere Eintracht unterwegs. Beim Zauber gibt es die Note 4. Weder intelligente Pässe noch Schüsse aufs Tor waren zu verzeichnen. Allerdings waren doch einige erfolgreiche Dribblings zu verzeichnen. Wegen der unterschiedlichen Gewichtung der Kriterien bekommt das Team als Endnote eine 4. Auch dieses Mal deckt sich die statistische Auswertung mit der Analyse der Gegengerade. Teamarbeit und Kampf waren deutlich. Der Kampf wird aber durch die unnötigen Platzverweise getrübt. Das Tempo im Spiel sowie die Torgefährlichkeit bleiben die größten Schwachpunkte der Eintracht, wo vor allem gegen einen Gegner wie dem HSV dringender Verbesserungsbedarf besteht. Dies steht im engen Zusammenhang mit den fehlenden intelligenten Pässen. In der Offensive stimmt es derzeit leider überhaupt nicht bei der Eintracht.
Was mich nachdenklich stimmt: Neben der weiterhin erschreckenden Offensivleistung scheinen jetzt auch noch teilweise die Nerven blank zu liegen. Kein gutes Zeichen im Abstiegskampf. Dabei hat das Team das überhaupt nicht nötig, denn über weite Strecken der Saison hat es immer wieder gezeigt, dass es mit Rückschlägen umgehen kann. Und die stabilere Defensive sollte jetzt Mut machen. Aber es wird höchste Zeit, endlich wieder ein konstruktives Aufbauspiel zu initiieren. Dass das Team das grundsätzlich kann, hat es ja gegen Dortmund zumindest angedeutet. Warum es das gerade nicht abrufen kann, ist mir ein Rätsel. Ein Rätsel, das Trainer Meier kurzfristig lösen muss. Es muss endlich Schluss sein mit diesen sinnlosen langen Bällen. Was mich hoffnungsfroh stimmt: Die Primärtugenden wie Kampf stimmen und die stabilisierte Defensive gibt Anlass zur Hoffnung. Der Punktgewinn in einer eigentlich aussichtslosen Lage könnte das Team noch weiter zusammenschweißen. Etwas, das im weiteren Verlauf der Saison noch sehr wichtig werden könnte.
Das nächste Spiel gegen den Hamburger SV. Hamburg ist mit 33 Punkten Tabellenführer. In den letzten 5 Spielen, von denen wir euch 3 vorstellen werden, gab es 4 Siege und ein Unentschieden. Bester Scorer ist Simon Terodde mit 16 Toren und 2 Vorlagen. Am letzten Spieltag gewann der HSV zu Hause mit 5:0 gegen den VfL Osnabrück. Dominante Hamburger hatten die Partie sofort im Griff. Die Taktik des VfL, aus einer kompakten Defensive heraus zu kontern, ging nicht auf. Denn nach vorne lief fast gar nichts. So ging es mit einer verdienten 2:0-Führung für Hamburg in die Pause. Als der VfL nach der Pause mit mehr Schwung aus der Kabine kam, schlug der HSV innerhalb von 9 Minuten zweimal eiskalt zu und zog auf 4:0 davon. Der HSV gewann am Ende verdient mit 5:0, war in allen Belangen das bessere Team und in erster Linie hocheffizient. Von 7 Schüssen aufs Tor waren 5 drin. Im Spiel zuvor trennte sich der HSV im Auswärtsspiel in Nürnberg mit 1:1. Nürnberg überließ dem HSV weitgehend den Ball und ließ diesen dank hoher Laufintensität und Zweikampfstärke kaum zur Entfaltung kommen. Die wenigen Offensivaktionen der Hausherren waren dann aber auch gleich brandgefährlich. Schlenzte Nürnberger den Ball in der 10. Minute noch knapp über die Latte, machte er es in der 14. Minute besser, als er eine Flanke im Zentrum zum 1:0 vollendete. Das Bild änderte sich auch nach dem Tor nicht. Weiterhin schaffte es Nürnberg, den HSV vom eigenen Tor wegzuhalten, so fiel der Hamburger Ausgleich praktisch aus dem Nichts. Mal wieder durch Terodde und dessen 16. Saisontor. Der HSV bekam dadurch Oberwasser, verpasste es aber bei 2 guten Gelegenheiten, die Führung zu erzielen. In der 2. Hälfte wurde das Spiel ausgeglichener und beide Teams hatten die Möglichkeiten zu einem weiteren Treffer. Am Ende blieb es jedoch bei einem leistungsgerechten Unentschieden. Im Spiel davor gewann der HSV zu Hause gegen Jahn Regensburg mit 3:1. Regensburg versteckte sich hierbei nicht und setzte zudem die Hausherren früh unter Druck, womit diese zunächst schlecht zurechtkam. Ab der 10. Minute fand der HSV aber immer besser ins Spiel, erarbeitete sich Chancen und erzielte dann auch in der 21. Minute die 1:0-Führung. Der HSV hatte danach das Geschehen im Griff, aber ein Fehlpass von Torhüter Ulreich im Aufbauspiel führte zu einem schnellen Angriff der Gäste, die diesen mit dem Ausgleich abschlossen. Aber bereits 6 Minuten später erzielte Torjäger Terodde die erneute Führung des HSV. Nach der Pause belohnte sich der HSV für ein eindrucksvolles Angriffsspiel nach einer Stunde mit dem 3:1. Nachdem Terodde die endgültige Entscheidung verpasste, wurde in dem Jahr 2-mal der Anschlusstreffer verweigert. Einmal durch den Videobeweis wegen eines vorangegangenen Foulspiels, einmal wegen einer Abseitsstellung. So blieb es am Ende beim verdienten Sieg der Hamburger.
Der Tribünentrainer spricht. Der HSV ist mit Sicherheit eindeutiger Favorit in dieser Begegnung. Bester Sturm, beste Defensive. Hier kommt was auf Eintracht zu. Aber Bange machen gilt nicht, auch dieser Gegner ist nicht unbezwingbar. Es wird in erster Linie darauf ankommen, die spielstarke Offensive des HSV zu unterbinden. Das Team setzt bevorzugt in einem 4-1-2-3 auf Offensivpower und ist hierbei vor allem über Außen durch Jatta brandgefährlich. In der Mitte lauert mit Terodde ein Knipser, der jederzeit in der Lage ist, ein Tor zu erzielen. Wir müssen gallig und jederzeit hochkonzentriert sein, um diese Offensivpower in den Griff zu bekommen. Was etwas ist, was unser Team durchaus schaffen kann. Ich glaube, dass wir hier mit einer Dreierkette spielen sollten und im defensiven System wieder mit Kaufmann auf der rechten Seite auf dem Flügel. Fabio ist im Moment gut drauf, defensiv stark und er ist schnell. Sollte er im Training zeigen, dass er schon angekommen ist, wäre Neuzugang Diakité für den gesperrten Widra eine Option. Auch wenn er gegen einen Gegner wie den HSV natürlich sofort ins kalte Wasser geworfen würde. Aber er ist als Verstärkung für die Defensive geholt worden, also soll er sich beweisen dürfen. Darf man einem Best-of-Video-Zusammenschnitt von ihm Glauben schenken, ist er vor allem im 1-gegen-1 Zweikampf stark und hat dabei auch eine gewisse Ruhe, um den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, um auf den Ball zu gehen. Im Offensivbereich muss das Team jetzt den Schalter umlegen und wie gegen Dortmund versuchen, einen strukturierten Spielaufbau hinzubekommen. Über unsere ewigen langen Bälle lachen sich Spieler wie Leistner und Ambrosius im besten Falle noch tot. Je nachdem, wo Jatta spielt, ist höchste Vorsicht geboten. Dieser spielt wahlweise auf dem linken oder rechten Flügel. Hier kommt Schwerstarbeit auf die Eintracht zu. Zumal auch die Außenverteidiger des HSV Offensivpower entwickeln. Die defensive Grundordnung stimmte in den letzten beiden Spielen. Und so gibt es wenig Bedarf, am 3-4-1-2-System etwas zu ändern. Für die gesperrten Wiederer und Schwenk kommen Diakate und Bär ins Team. Den wenig überzeugenden Kammerbauer würde ich durch Meier setzen. Die Aufstellung sehe damit wie folgt aus. Yasi im Tor, Behrendt, Diakate und Nicolaou in der Dreierkette, davor Kaufmann, Kroos, Mai und Schlüter, davor Kobylanski und in der Spitze Proschwitz und Bär. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.